ARD Sounds.
Wenn Sie denken, dass Evolution etwas sehr Langsames mit Dinosauriern ist, dann sollten Sie unbedingt weiterhören und sonst natürlich auch. Der Biologe Bernhard Kegel diskutiert in seinem neuen Sachbuch das Thema Rettung durch schnelle Evolution. Und Rettung meint dabei Rettung der Arten und Rettung für uns alle angesichts von Klimawandel und Biodiversitätsverlust. Wir sprechen außerdem Matthias Navrats Roman Das glückliche Schicksal und Hans-Ulrich Gumbrechts Autobiografie Sepp. Und wir stellen Ihnen Dror Mishanis Roman Nicht vor, in dem verschiedene Verneinungen und ein großer Hund die zentralen Rollen spielen. Ich bin Judith Heidkamp, herzlich willkommen.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Du bist 52, Witwe und glaubst nicht, noch einmal eine Liebe zu finden, wie du sie hattest. Wenn ein Roman so beginnt, und das tut der Roman, über den wir jetzt reden, dann weiß man, da hat sich einer sicher getäuscht. Wir sind nämlich auf der ersten Seite und die Geschichte geht ja erst los. Und da der Israeli Dror Mishani sehr gut und unterhaltsam erzählen kann, wie seine Krimis um den Ermittler Avi Abraham und auch natürlich sein Bestseller 3 gezeigt haben, der letzte wird gerade international verfilmt, könnte das ja eine schöne Sommerlektüre sein. Markus Eicher hat für uns gelesen. Grüß dich, Markus.
Hallo, grüß dich.
3 waren Krimi. Was ist denn nicht für ein Roman?
Ja, ein Nicht-Roman, ein Nicht-Kriminalroman.
Interessanter Titel, ne?
Ja, im Zentrum dieser klugen Parabel über Leben, über Wahrnehmung und Lügen und Verstrickung steht neben den beiden Hauptprotagonisten, auf die ich gleich komme, ein Hund. Ein sogenannter Kanaan-Hund, also ein großer Rassehund, der in Israel auch freilebend anzutreffen ist und der dadurch interessant ist, dass er eben sehr schwer zu domestizieren ist und Fremden gegenüber sehr misstrauisch ist. Dieser Hund hat eine Besitzerin, Lia, eine junge Cellistin eines Streichquartetts, die diesen Hund abgöttisch liebt. Und die andere Hauptfigur, du hast es bereits angedeutet, ist ein 52-jähriger Witwer, eben der Erzähler, der als Übersetzer arbeitet, momentan an einem kurzen Kriminalroman aus dem Französischen. Er war mal verheiratet, seine Frau Oshra, mit der ihn ein sehr inniges Zusammenleben verband, ist vor kurzem gestorben und Eli ist über den Tod dieser Frau nicht hinweggekommen. Er hadert mit seinem Schicksal, er ist ein Loser, er ist zurückgezogen, ein verschreckter Einzelgänger. Und nun lernt er bei einem Abendessen bei Freunden diese junge Frau Lia kennen, was die folgenden Ereignisse in Gang setzt.
Das heißt, nicht ist ein Liebesroman.
Jein. Zunächst. Aber die Liebesstory, finde ich, sie bietet eigentlich nur diesen äußeren Rahmen für die weitere Geschichte an, die Eli als Erzähler wirksam in einem inneren Monolog beschreibt. Denn nach dem ersten Date, klar, da landen die beiden dann doch irgendwann im Bett und da wird man als Leser zum ersten Mal gewahr, welche besondere Rolle dieser Hund spielt. Er sitzt neben dem Bett, beäugt die beiden nackten Liebenden aufmerksam und misstrauisch. Felix sieht Eli an. Und Eli denkt sich, komisch, dieser Hund, er wollte ihn zuerst gar nicht in die Wohnung lassen, er knurrt ihn an, er wollte ihn nicht streicheln lassen. Was denkt der Hund, wenn er mich ansehe? Und was denke ich, wenn ich den Hund ansehe? Also ein bisschen ein Spiel auch mit den Figuren. Und dann kommt die Wendung, Lia muss für eine Konzertreise nach Europa und bittet Eli, auf den Hund aufzupassen, was er tut. Er zieht bei ihr in der Wohnung ein. Ja, und dann?
Das heißt, das ist eine Hundegeschichte. Der Hund geht ja immer, Tiere gehen ja immer.
Nee, ich finde das interessant, wie er diesen Hund einführt. Er führt einen auf die falsche Fährte, wie ein kluger Kriminalschriftsteller das so macht. Der Hund ist die zentrale Figur neben den anderen beiden Protagonisten. Und das Nicht, das du angedeutet hast, also der Titel des Buches, dieser imperative Ausruf, nicht, mach etwas nicht, nein, man will, dass etwas nicht passiert, etwas nicht geschehen soll. Das ist das zentrale Thema des Buches. Und das Nicht bezieht sich auch auf den Hund. Dieser Hund verschwindet. Aber warum verschwindet er? Na, darüber sollte sich jeder Leser, jede Leserin selbst sein Urteil bilden. Eli ist an diesem Nicht übrigens nicht unschuldig. Und weil er die Beziehung zu dieser jungen Dame zu Lia nicht gefährden möchte, lässt er sich zu einer verhängnisvollen Lüge hinreißen, was ja, die weiteren Ereignisse in Gang setzt.
Scheint viele Rätsel der Verneinung aufzugeben, dieser Roman. Markus, ich habe gesehen, beim Durchblättern immerhin, die Hauptfigur wird vom Autor immer mit Du angesprochen. Also so wie auch im allerersten Satz, du bist 52 und Witwer. Wie war das für dich beim Lesen?
Ich finde das sehr interessant. Das hat mich direkt angesprochen. Mich hat das ein bisschen erinnert, auch manchmal so an den knappen sprachlichen Stil bei Ferdinand von Schirach, wo auch so Schicksalsbeschreibungen sind, sehr reduziert in der sprachlichen Form, sehr viel psychologischer Tiefgang, der da mitschwingt. Die Figur wird ausgeschmückt und gleichzeitig ist es aber gehalten wie im Kriminalroman. Relativ fast forward geschrieben und auf einmal merkt man, er führt einen immer auf die falsche Fährte. Mich hat es auch so ein bisschen erinnert, und jetzt kommt der Filmmann in mir zum Vorschein, an die Filme von Claude Chabrol. Man sieht dem normalen Lauf der Ereignisse zu und ein kleines Detail verändert die ganze Geschichte vollkommen. Ein zurückgelassenes Etwas, ein vergessenes Messer irgendwo und plötzlich ist man in einer höchst interessanten Crime Story. Also ich kann es sehr empfehlen. Ich fand das Buch doppeldeutig. Ein Vexierspiel, eine Parabel, hat mir sehr gut gefallen.
Dann vielen Dank dir, Markus Eicher, über Dror Mishani nicht. Aus dem Hebräischen übersetzt von Markus Lemke, erschienen bei Diogenes, 25 Euro. Der Schriftsteller Matthias Navrat sei wie ein Archäologe, der behutsam historische Sedimentschichten abträgt. So lobte die Jury des Berliner Literaturpreises, den Navrat im Februar zuerkannt bekam. Dieses Schichtenmodell, das passt eigentlich auch ganz gut auf seinen neuen Roman, Das glückliche Schicksal, der im letzten Jahrhundert zwischen Polen, Deutschland, den USA und Venedig spielt. Im Zentrum eine Figur, die große Politik im Kleinen durchleben muss, in Lagerhaft fast zu Tode kommt, nach Ende des Kriegs auf eine freie Wissenschaft hofft, wieder einer totalitären Macht ausgeliefert ist, von ihrer Vorgeschichte nicht losgelassen wird. Marin Ahring.
Matthias Navrat taucht in seinem neuen Roman tief ein in die europäische Geschichte. Er spannt einen Bogen vom Terror der sowjetischen Gulags, der Düsternis der unmittelbaren Nachkriegsjahre in Polen bis zum Jahr 1983 in Krakau. Kurz nachdem in Polen das Kriegsrecht ausgerufen worden war, um die aufkeimende Demokratiebewegung zu unterdrücken. Eine Zeit, die Navrat 1979 in Polen geboren nicht konkret erinnert, sie aber mit einer Stimmung verbindet.
Meine Eltern erzählen natürlich immer wieder davon. Meine beiden Eltern waren im schulischen oder universitären Bereich tätig und sie waren auch beteiligt zum Teil an den Protesten. Also sie haben zum Beispiel Flugblätter verteilt und so. Und ich selber erinnere diese Zeit seltsamerweise wirklich wie so eine bleischwere Zeit, also so eine graue Zeit.
Sein Roman beginnt allerdings in Venedig, wo auch der Hauptstrang der Handlung spielt. Die junge Psychologin Wanda reist Anfang 1983 aus Polen nach Italien, um den dort im Exil lebenden Wissenschaftler Mrugalski zu interviewen. Eigentlich soll es dabei um seine soziologischen und kybernetischen Arbeiten gehen.
In einem ihrer Artikel erwähnen sie, dass sie in Krakau direkt nach dem Krieg am Aufbau verschiedener Abteilungen der Stadtverwaltung beteiligt gewesen sind. Das war sicher eine verantwortungsvolle Aufgabe. Es war eine widersprüchliche Zeit. Es war eine ganz normale Zeit, sagte Mrugalski. Das sind alles alte Geschichten. Das interessiert niemanden mehr.
Und so beginnt im Grunde genommen wie so eine Art Katz-und-Maus-Spiel, weil sie immer so am Anfang zumindest so tut, als würde es eigentlich um diese Forschung gehen. Aber sie will eigentlich auf etwas anderes hinaus.
Damit erzeugt Matthias Navrat den Spannungsbogen, der diese Geschichte zusammenhält. In anderen Kapiteln schildert er die Situation in Krakau Anfang der 1980er Jahre. Die Not und die Sorge der Menschen vor der Zukunft und die Bespitzelungsversuche des Regimes, die auch Wanders Partner Marian aushalten muss.
Wir wollen Ihnen nur ein paar Fragen zu Ihrer Dekanin stellen. Nichts weiter, sagt der Mann in der blauen Nylonjacke und mit weißem Haar. Ich werde ganz sicher keine Fragen über meine Vorgesetzte beantworten. Ihr spinnt wohl, sagt Marian.
Das sind bedrückende Momente in diesem Buch. Im Zentrum allerdings die Figur des Mrugalski, ein Mann, der durch die Systeme des 20. Jahrhunderts taumelt, der vom Gulag-Häftling 1945 plötzlich zum Kollaborateur wird und sich seiner Verantwortung, vielleicht auch seiner Schuld, im Gespräch mit Wanda entzieht.
Sehen Sie, man denkt immer, das Leben sei im Nachhinein ganz einfach zu beschreiben, sagte er nun. Alles wirkt einfach. Das Leben erscheint als eine zwingend aus Kausalitäten und rationalen Entscheidungen sich ergebende Geschichte.
Das glückliche Schicksal ist ein leises Buch. Ohne Effekthascherei erzählt Matthias Navrat von Menschen im 20. Jahrhundert zwischen Politik, Moral und dem Leben. Ein zeitgeschichtlicher, ein europäischer Roman, der nicht nur zu Herzen geht, sondern lange im Kopf bleibt. Vor allem, weil Buch und Autor auch eine aktuelle Frage berühren.
Die Frage nach politischem Widerstand, wie in den 80ern beispielsweise, das wird, glaube ich, wieder immer mehr aktuell. Also auch im Hinblick auf die neue Rechte in Europa und in den USA. Das sind Dinge, die einfach vielleicht in einem neuen Kleid, aber doch sehr strukturell, sehr ähnlich wiederzukommen scheinen. Und das bedeutet auch, dass vielleicht auch auf uns Fragen zukommen, moralische Fragen, die genauso damals auch schon für Menschen relevant waren.
Matthias Navrat war das im Beitrag von Maren Ahring über seinen Roman Das glückliche Schicksal. Er ist erschienen im Rowohlt Verlag und kostet 24 Euro.
Bayern 2. Die ganze Vielfalt der Kultur.
Und jetzt bin ich verbunden mit dem Biologen Bernhard Kegel, der hartnäckig und kontinuierlich dafür wirbt, sich mit den existenziellen Problemen dieses Planeten zu beschäftigen, Klimawandel und Artensterben, und immer neue Bücher darüber schreibt, mal fiktive, meistens sind es populäre Sachbücher. Ich grüße Sie, Herr Kegel.
Guten Tag.
Wobei man ja sagen muss, andere schreiben über das Ende der Evolution, haben wir ja auch schon vorgestellt im Büchermagazin. Sie setzen die Perspektive anders. Sie schreiben zum Beispiel, wie man Klimaschutz mit Pflanzen organisieren kann oder jetzt eben im neuen Buch über Rettung durch schnelle Evolution, warum Arten unerwartet überleben. Das heißt, Sie weisen auf Möglichkeiten hin, die es noch gibt. Ist das eine Art von Optimismus, die eine bewusste Entscheidung ist, vielleicht um Leser und Leserinnen nicht zu entmutigen?
Ja und nein. Also das sind einfach auch unabweisbare Tatsachen, bei denen es schaden wäre, wenn sie nicht bekannt würden und wenn man sich damit nicht intensiver auseinandersetzen würde. Wir neigen tatsächlich dazu, so wie das Kaninchen auf die Schlange, auf das Negative zu starren. Ich habe mal, weil ich unendlich oft auf die Buchtitel meines letzten Buches mit Pflanzen die Welt retten angesprochen worden bin, mal spaßeshalber mir die Buchtitel zum Klimawandel der letzten Jahre so angeguckt, und das ist wirklich grauenhaft. Also das ist reine Apokalypse. Und man fragt sich wirklich, wer hat denn Lust, vielleicht ein so ein Buch, aber doch nicht zwei oder drei oder vier solche Bücher zu lesen. Also insofern finde ich das schon wichtig, dass man einfach auch zeigt, es ist nicht nur dieser unabweisbare Untergang, der da auf uns zukommt, sondern es gibt Optionen, es gibt Möglichkeiten. Wir müssen uns damit befassen.
Und das ist dann der Grund, warum es Ihnen so wichtig ist, biologische und ökologische Bildung unter die Leute zu bringen, oder? Noch was
genau
tun zu können.
Ja, also Wissenschaft befördert nicht nur Hiobsbotschaften zutage, sondern durchaus auch hin und wieder erfreuliche oder interessante, aufregende Dinge.
Bei diesem neuen Buch, da überrascht ja vor allen Dingen das Wörtchen schnell im Titel, denn Evolution ist doch eigentlich was ewig Langsames.
Genau, und das ist die vorherrschende öffentliche Meinung. Das ist ja auch kein Wunder. Auch Darwin hat das so gesehen. Darwin hat auch gesagt, dass es Äonen dauern wird, bis man sozusagen die Wirkung der Evolution tatsächlich mit den eigenen Sinnen erfahren kann. Aber wir wissen jetzt nach der Forschung der letzten Jahrzehnte, dass das nicht stimmt. Dass Evolution sehr viel schneller gehen kann oder sehr viel schneller geht, und zwar wirklich innerhalb weniger Generationen, innerhalb weniger Jahre, so schnell, dass man damit sogar experimentieren kann, innerhalb der Forschungsförderung eines Promotionsstipendiums zum Beispiel, das ja in der Regel so 3-4 Jahre dauert. Evolution reagiert sofort auf Veränderungen der Umwelt. Das ist uns bisher bloß einfach nicht aufgefallen, weil wir einerseits nicht genau genug hingeschaut haben, andererseits noch nicht über die Methoden verfügten, um das wirklich genau zu beobachten.
Sie erzählen jetzt also ganz viele solcher Geschichten von Forschern und Forscherinnen, die das sehen konnten, wie eine Art sich verändert hat. Mhm. Wenn man jetzt über Bakterien spricht, kann man sich das noch vorstellen. Die vermehren sich natürlich schnell, da ist eine Generation hinter der anderen. Es gibt aber auch Geschichten von Finken, von Mäusen, von Fischen in diesem Buch, überall wissenschaftliche Studien, die das beleben.
Ja.
Vielleicht können wir kurz zu dem für mich sehr erstaunlichen Beispiel der Elefanten kommen und dem ja auch ambivalenten Beispiel der Elefanten. Gibt es in Zukunft nur noch Elefanten ohne Stoßzähne?
Also wenn die Wilderer so weitermachen, wie sie das bisher tun in Afrika, dann würde die Richtung tatsächlich in der Weise vorgegeben, dass immer weniger Elefanten mit Stoßzähnen geboren werden würden.
Also das heißt, da werden die Tiere begünstigt, die von vornherein keine haben.
Das sind die, die überleben. Ne? Die Wilderer sind ja nur interessiert an Tieren mit sehr viel Elfenbein, die ihm sehr viel Elfenbein liefern. Deswegen werden sozusagen alle Erbanlagen aus der Population entfernt, über kurz oder lang, die den Tieren solche großen Stoßzähne verleihen. Übrig bleiben die, die eben nicht über diese Erbanlagen verfügen. Komplizierend kommt nun bei den afrikanischen Elefanten noch dazu, dass das hauptsächlich die Weibchen betrifft. Wir sehen, dass immer mehr Weibchen ohne Stoßzähne geboren werden, immer mehr Kühe. Bei den afrikanischen Elefanten tragen beide Geschlechter Stoßzähne. Dass aber nie männliche Tiere, nie Bullen ohne Stoßzähne geboren werden. Und das liegt daran, dass die Tiere, die diese Erbanlagen haben, schon als Fötus im Mutterleib sterben. Das ist also eine letale Erbanlage. Die Tatsache, dass sie jetzt keine Stoßzähne mehr bilden, schützt sie vor der Wilderei. Aber es ist teuer erkauft, weil natürlich die Zahl der Männchen, die geboren werden, kleiner wird und dadurch die Population insgesamt wahrscheinlich eher kleiner wird.
Also kann man eben nicht sagen, prima für die Elefanten, die haben eine Lösung gefunden.
Nee, das wäre zu einfach. Aber die Evolution ist damit natürlich nicht zu Ende. Das sieht man auch in anderen Fällen, dass sozusagen die erste evolutionäre Reaktion oft solche, zweifelhaften Erfolge mit sich bringt. Aber dann wird evolutionär sozusagen weiter daran gearbeitet. Und das kann durchaus sein, dass in Zukunft da vielleicht dann doch Verbesserungen möglich sind. Das können wir jetzt nicht sagen.
Jetzt verlieren wir ständig Arten. Viele Forscher, wir beide haben auch schon in einem Interview darüber gesprochen, sprechen von einem großen Massenartensterben im Moment. Ist es für die Evolution denn nun von Bedeutung, wenn wir immer mehr Arten verlieren, oder gehört es irgendwo zum Konzept und ist egal?
Na, ein gewisses Grundaussterben, ein gewisses Grundrauschen gibt es immer, zu jeder Zeit. Das würde sozusagen die Vielfalt der Lebewesen auf der Erde und die Funktionsfähigkeit der Ökosysteme nicht weiter beeinträchtigen. Aber wenn dieses Aussterben ein gewisses Maß überschreitet, wenn sozusagen wichtige Berufe, nenne ich es jetzt mal, im Naturhaushalt nicht mehr ausgeübt werden, weil die entsprechenden Tier- und Pflanzenarten nicht mehr existieren, dann kann es also auch zu gravierenden Zusammenbrüchen kommen. Das haben wir ja in der Erdgeschichte nun oft genug erlebt. Deswegen ist Naturschutz so wichtig, um diesen Problemen zu begegnen, dass mit dem Aussterben, mit dem Sterben von Individuen immer auch bestimmte Genvarianten verloren gehen, die selten sind und möglicherweise nur an ganz wenigen Individuen vorhanden sind, aber in einer veränderten Umwelt möglicherweise die Rettung für die Art gewesen wären. Das heißt, das Verschwinden der vielen Individuen, das Sterben der Tiere ist über kurz oder lang ein großes Problem für die Arten. Und das ist sozusagen der Punkt, wo man ansetzen muss. Wir müssen also schon im Naturschutz dafür sorgen, dass die Populationen nicht zu klein werden und der Genpool nicht zu sehr schrumpft.
Und die Anzahl der Arten nicht zu klein wird, da gab es auch so ein sehr eindrückliches Beispiel in Ihrem Buch, was die Wissenschaften als Effekt des Aussterbens von Bestäuberinsekten festgestellt haben.
Ja.
Also das beunruhigt uns Menschen ja sowieso so ein bisschen, weil da landwirtschaftliche Produktion dran hängt, wenn keine Früchte, Obstbäume, was immer mehr bestäubt wird. Aber wie reagieren denn die Pflanzen auf diesen Verlust?
Ja, tatsächlich merken wir, dass immer mehr Pflanzenarten zur Selbstbefruchtung übergehen. Und die Erklärung ist offenbar, dass die Befruchtung durch die Insekten zu unzuverlässig erfolgt und die Pflanzen sich sozusagen absichern, indem sie das Geschäft der Befruchtung also selbst übernehmen. Und das hat aber noch andere Konsequenzen, denn all die Strukturen, die Pflanzen ausbilden, um Bestäuber anzulocken, also sprich schöne, auffällige Blüten, süße Düfte, Nektar, die werden eingeschränkt, weil die sind ja nicht mehr nötig, wenn man Selbstbefruchtung ausübt und keine Insekten mehr anlocken will. Das heißt, die Blüten schrumpfen, sie werden kleiner, unauffälliger, weniger farblich, sie riechen nicht mehr so intensiv und sie bieten auch nicht mehr so viel Nektar. Das ist durchaus schon für uns auch zu sehen. Das ist eine Entwicklung, die auf breiter Front offenbar voranschreitet.
Also, Herr Kegel, was muss passieren und was wünschen Sie sich von den Lesern und Leserinnen, die Ihr Buch lesen?
Na, zwei Dinge würde ich sagen. Also einerseits komme ich ja zu einem durchaus zuversichtlichen Fazit, jedenfalls zuversichtlicher als vorher. Und das liegt daran, dass wir Evolution als einen Faktor, der uns helfen könnte in diesen großen Umweltkrisen, auf die wir zusteuern, bisher überhaupt nicht auf der Rechnung hatten, weil wir es eben als viel zu langfristig und viel zu langsam angesehen haben. Das ist offenbar falsch und da dürfen wir durchaus zuversichtlich mit einigen auch positiven Überraschungen rechnen, also Arten, die möglicherweise sich retten können, weil sie sich evolutionär verändern. Und das andere wäre das Bewusstsein, wie wichtig der Genpool, die Vielfalt der genetischen Anlagen von Arten sind, die eben in einer Population vorhanden sind. Und wenn die Populationen zu klein werden, dann wird auch dieser Genpool zu klein. Das Risiko auszusterben wächst immer mehr. Deswegen, Naturschutz ist also jetzt kein Luxus, den wir uns leisten, sondern das ist sozusagen eine Zukunftsversicherung, damit die Ökosysteme auch in Zukunft noch das für uns leisten, was sie im Augenblick tun.
Bernhard Kegels neues Buch Rettung durch schnelle Evolution erscheint offiziell morgen im Dumont Verlag und kostet 25 Euro. Ich sage Ihnen vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Und zu dem, was man so braucht, gehören natürlich Bücher dazu. Hier im Bayern 2 Büchermagazin gibt's Gespräche und Rezensionen zu Neuerscheinungen und Entdeckungen. Zu finden auch als Podcast in ARD Sounds. Und wenn Sie schon mal da sind in ARD Sounds, klicken Sie doch mal Buchgefühl an. Diese Woche mit einem Klassiker.
Ich wette 20.000 Pfund gegen alle, die wetten wollen, dass ich die Erde in 80 Tagen oder weniger umfahren werde. Also in 1920 Stunden oder in 115.200 Minuten. Schlagen Sie ein? Top, sagte Mr. Fogg.
Phileas Fogg reist in 80 Tagen um die Erde und er wird es schaffen. Wir wissen das und es ist trotzdem so spannend. In der neuen Folge von Buchgefühl reden wir mit der sehr reiselustigen Schriftstellerin Felicitas Hoppe über Jules Vernes Klassiker. Und es gibt Ausschnitte aus der als Hörbuch erschienenen Lesung mit Rufus Beck.
Das ist das Faszinosum. Es hat ja diese Reise von Phileas Fogg mit Passepartout nie gegeben und trotzdem ist sie von einer Kraft und Präsenz, die so anhaltend ist. Also man fängt an zu lesen und mein erster Reflex war ja sofort, ich buche und fahre wieder los.
Sagt Felicitas Hoppe in der neuesten Episode unseres Literaturpodcast Buchgefühl mit Jules Vernes in 80 Tagen um die Erde. Zu finden in ARD Sounds und ARD Sounds ist zu haben als kostenlose App oder im Netz. Manche Menschen schreiben Autobiografien und manche Menschen schreiben geistige Autobiografien. Wobei ich jetzt gar nicht so ganz sicher bin, was man eher in dem einen weglässt und was eher im anderen. Aber man kann es jetzt am Beispiel studieren. Der Literaturwissenschaftler und Romanist Hans-Ulrich Gumbrecht nannte sein Buch geistige Autobiografie und betitelte den Text dann, als wollte er die Kategorie wieder etwas entschärfen, kurzerhand mit Sepp. Sepp spannt einen Bogen von Würzburg, wo Gumbrecht geboren wurde, bis Stanford. Jochen Rack.
Hans-Ulrich Gumbrecht ist 1948 in Würzburg geboren und hat dort seine Jugend- und Gymnasialjahre verbracht, ehe er nach München zog, um in den späten 60er Jahren Germanistik und Romanistik zu studieren. Die Entscheidung, eine geisteswissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen, schreibt Gumbrecht in ironischem Understatement, sei mehr oder weniger zufällig gefallen, denn eigentlich sei Lesen nie seine Leidenschaft, auch das Schreiben und Unterrichten nicht seine Stärke gewesen. Die Herkunft aus einem bildungsbürgerlichen Elternhaus, der Vater war Chefarzt an einer Würzburger Privatklinik, eröffnete dem hochbegabten jungen Gumbrecht allerdings früh den Weg zu einer akademischen Karriere. Der Vater finanzierte dem Sohn schon zu Schulzeiten Reisen nach Kanada, Ghana, Indien, Brasilien und Peru, um seinen Horizont zu erweitern. Früh verstand sich dieser als Kosmopolit. Dies sei jemand, der sich, anders als es der Gemeinplatz will, nicht überall zu Hause fühle, sondern nirgends. Die Erfahrung der Nichtzugehörigkeit als Außenseiter begleitete Gumbrecht seit seiner Jugend. Halbdistanz ist sein zentrales Leitmotiv bei der Rekapitulation seines Lebenslaufs.
Was ich meine ist, dass ich eigentlich, wo immer ich bin, in welchen Kulturen ich immer bin, gerne voll dabei bin, mich gerne identifiziere mit einer Kultur, aber dass ich retrospektiv bemerkt habe, dass mir das eigentlich nur selten gelingt. Eigentlich wollte ich absolut Franzose werden, aber ich bin kein Franzose geworden, weil man mir anmerkt, dass ich nicht aus dieser Kultur komme, obwohl ich die Sprache damals einigermaßen gut gesprochen habe und die große Entscheidung war, 1989 in die USA zu gehen. Und ich wollte 100% Amerikaner werden und ich fühle mich hier sehr wohl und das war für mein Leben sehr wichtig. Aber ich habe bis heute einen eigenartigen Akzent im amerikanischen Englischen. Ich bin sozusagen nie voll angekommen. Möglicherweise war es intellektuell in der einen oder anderen Hinsicht produktiv für mich.
Jedenfalls scheint Gumbrecht unter seinem Leben in Halbdistanz nicht sehr gelitten zu haben. Vielleicht auch deshalb, weil er schon als Jugendlicher von seinen Eltern hoch geschätzt und in jeder Hinsicht in seinen hochfliegenden Plänen unterstützt wurde. Geld war ausreichend in der Familie vorhanden. So konnte der privilegierte Jungakademiker als Stipendiat des deutschen Volkes am Münchner Maximilianeum bereits mit einem VW Carmangia vorfahren, ehe er diesen gegen einen BMW 1600 austauschte, den er seiner ersten Freundin bei der Trennung schenkte. Der Vater war darüber nicht böse, sondern reagierte auf die Mitteilung des Sohnes mit dem Satz: »Wenn das wahr ist«, sagte mein Vater erleichtert und kurz, »dann holst du dir morgen bei BMW einen 2002 Ti ab. Ich bringe dies auf den Weg.« Eine Stelle in Hans-Ulrich Gumbrechts Autobiografie, bei der man hell auflacht, wie überhaupt der erste Teil seiner Lebenserinnerungen äußerst unterhaltsam zu lesen ist. Sepp, wie er mit Spitznamen in der Familie gerufen wurde und heute von seinen Freunden genannt wird, beherrscht die kokette, selbstironische Tiefstapelei und inszeniert sich auf humorvolle Weise als Seppel des Kasperletheaters.
Ich habe also seit meiner frühesten Jugend und Kindheit immer irgendwelche anderen Namen gehabt. Zum Sepp ist es gekommen, als ich ungefähr 9 oder 10 Jahre alt war und wie das möglicherweise in dem Alter typisch ist, mit meinem Vater Schwierigkeiten hatte, direkt zu reden. Wir haben mit Handpuppen geredet. Mein Vater hatte eine Handpuppe, die der Kasper war und ich hatte eine Handpuppe mit angedeuteter Lederhose, die der Seppel war. Und so hat mein Vater zu mir Seppel gesagt und ich habe zu ihm Kasper gesagt. Und der Seppel ist hängen geblieben und ist mir sympathisch gewesen, weil einmal im Deutschen Sepp eine bayerische Konnotation hat. Zweitens, weil Sepp vielleicht der am wenigsten intellektuelle Name ist, den es überhaupt im Deutschen gibt.
Im weiteren Fortgang seiner intellektuellen Autobiografie, die Hans-Ulrich Gumbrecht in Parallelaktion zu den geistigen Entwicklungen seiner Zeit verstanden haben möchte, verliert sich der heitere Charakter der Erzählung. Der Schmerz seines Begabungstraumas führte, wie er schreibt, zum Ehrgeiz seiner Kompensation, das heißt auf den Weg eines arbeitswütigen Akademikerlebens, in dem er sich zuerst mit linker Literatur- und Gesellschaftstheorie, dann mit deren poststrukturalistischer Ablösung auseinandersetzte. Nicht immer kann man ihm ganz folgen, wenn geisteswissenschaftliche Debatten in kurzen Passagen resümiert werden, die nur ins Fach Eingeweihten verständlich sind. Zuweilen gleicht sein Buch einem chronologischen Rechenschaftsbericht des fleißigen Professors. Glücklicherweise wird der immer wieder aufgelockert durch Anekdoten über geistige Berühmtheiten wie Niklas Luhmann oder Michel Foucault und Erzählungen aus seinem Privatleben mit 2 Ehen und 4 Kindern. Zwar wollte Hans-Ulrich Gumbrecht mit Sepp eine Art Phänomenologie des Geistes im 20. und 21. Jahrhundert aus subjektiver Sicht schreiben, doch kommen merkwürdigerweise einschneidende historische Ereignisse, die das Denken veränderten, nicht vor. Weder das Ende des Kalten Krieges und die deutsche Einheit, noch die Terroranschläge von 9/11 oder der Aufschwung des nationalistischen Populismus im Zeichen von Donald Trump. In einem Kapitel über einen Aufenthalt in Moskau im Jahr 2001 wird Putin nicht erwähnt. So gerät die selber Lebensbeschreibung des geisteswissenschaftlichen Rockstars seltsam unpolitisch. Gumbrechts intellektueller Bildungsroman wurde im akademischen Elfenbeinturm verfasst.
Jochen Rack über Hans-Ulrich Gumbrecht, Sepp, mein Leben auf Halbdistanz. Surkamp Verlag, 30 Euro. Ich bin Ihnen noch eine Auflösung schuldig. Letzte Woche war ja wieder ganz hoher Besuch im Rätselhotel zu erraten. Es war niemand Geringeres als Friedrich Schiller. Glückwunsch an Isolde Schneider aus Nürnberg, die den Stürmer und Dränger erkannt hat. Frau Schneider möchte von Franken aus in den Harz und kann das jetzt lesend verwirklichen. Klassische literarische Route. Sie hat sich gewünscht und bekommt von uns die Harzreise von Steffen Kopetzky. Und damit zum heutigen Hotelgast. Wir lernen jetzt eine Dame kennen. Englands erfolgreichste Autorin seiner Zeit.
Benvenuto, willkommen im Hotel Europa. Wie kann ich behilflich sein?
Ah, der Liebestraum. List bin ich noch persönlich begegnet.
Oh, spielen Sie wohl selbst, Madame?
Oh ja, wenn Musik mein Herz erfüllt, dann scheint sich das Leben mühelos und ohne Probleme zu gestalten.
Dann geben Sie wohl auch Konzerte.
Sogar Mitglieder des Königshauses reißen sich nach einer Einladung in die Priory.
Wie man hört, liegt Ihnen ganz London zu Füßen.
Ach ja, das war nicht immer so. Aber inzwischen gelte ich als gesellschaftsfähig.
Sie, weil Sie Englands erfolgreichste Autorin sind.
Mein Verleger hat mein bestes Buch, das in den Midlands spielt und sogar Henry James gefallen haben soll, in 8 Teilen herausgebracht, zu 5 Schilling pro Exemplar. Das war ein kluger Schachzug.
Ist alles nach Ihren Wünschen? Sagt Ihnen die Hochzeitssuite zu?
Sie liegt ein bisschen nah am Wasser.
Nun ja, Sie befinden sich in Venezia.
Haben Sie recht. Übrigens, einer meiner Romane spielt an einem Fluss, in einer Mühle auf dem Lande.
Da geht es vermutlich beschaulicher zu als auf dem Canal Grande.
Das Leben in der Provinz ist quasi mein Markenzeichen. Und die Ehe natürlich. Wie bei Jane Austen.
Und was raten Sie jungen Heiratskandidatinnen?
Realistisch zu sein.
Oh, klingt ja nicht gerade romantico.
Es wird nie rote Rosen regnen. Wenn wir mehr Rosen wollen, müssen wir mehr Rosen pflanzen.
Man sollte sich also keinen Illusionen hingeben.
Und Vorsorge treffen. Schon bald nach Antritt der ehelichen Reise wird einem bewusst, dass man sich gar nicht fortbewegt und dass der Ozean noch nicht einmal in Sicht ist. In Wirklichkeit hat man sich aufgemacht, eine Waschschüssel zu erkunden.
Ihnen ist sicher mehr Glück beschieden. Sie sind ja erst in den Flitterwochen.
Ich möchte nicht nur geliebt werden, sondern auch hören, dass man mich liebt. Das Reich des Schweigens ist im Jenseits groß genug.
Tja, wer ist diese Realistin mit Sinn für Selbstversorgung? Schreiben Sie uns an kulturleben@br.de oder Bayerischer Rundfunk Kulturleben 80300 München. Und wünschen Sie sich ein Buch aus dieser Sendung dazu. Vielleicht klappt's wie bei Isolde Schneider aus Nürnberg. So, das waren unsere Buch- und Autoren- und Autorinnen-Anregungen für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Das Team dankt. Bleiben Sie gesund, sagt Judith Heidkamp.